Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Die Podcast-Folge ist wieder mal eine Backflash-Folge und zwar ist es heute eine Folge aus dem 2022, ziemlich genau 2 Jahre alt. Und zwar habe ich damals den Michele Matt von MyCamper interviewt. MyCamper, eine Camper-Vermittlungsplattform, und das Interview habe ich vor 2 Jahren aus unserem Camper rausgeführt, wo wir genau bei MyCamper gemietet haben. Ein lustiger Zufall war. Und das hat unser Leben ziemlich verändert. Wer vielleicht weiss, damals war das ein Test gewesen. In der Zwischenzeit sind wir digitale Nomaden light geworden, sind in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr viel gewesen, reisen, haben einen Wohnwagen gekauft und so weiter. Darum sicher eine Zeit gewesen, wo einiges in unserem Leben verändert hat. Und eine mega, mega spannende Folge. MyCamper hat sich seither extrem nochmal gemacht, verändert, vergrößert. Und darum lohnt es sich, einmal reinzulassen, wie das noch vor 2 Jahren war. Ganz viele coole Punkte drin. Ich wünsche dir ganz viel Spass bei dieser Folge. Und wenn du meinen YouTube-Kanal immer noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte jetzt noch. So kann ich nämlich jeweils in den Monatsabschluss hoffentlich gleich auch schon meine YouTube-Einnahmen mit dir teilen. Ich bin da bei 75% aktuell. Ich habe 750 Abonnenten auf YouTube. Damit ich monetarisiert werde, brauche ich mindestens 1000. Darum bitte jetzt auf YouTube gehen, den YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft mir sehr und macht nachher die Monatsabschlussfolge noch spannender. Jetzt aber direkt zum Podcast mit MyCamper.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Michele. Er ist Gründer von MyCamper und wer das auf YouTube schaut, wird sehen, ich bin hier im völlig provisorisch eingerichteten Studio im Camper. Wir sind nämlich aktuell mit einem bei MyCamper gemieteten Bus unterwegs. Ist aber kein Sponsoring oder so, sondern hat einfach gerade zeitlich gepasst. Der Michele selber ist in Spanien. Darum haben wir heute eine spannende Leitung. Wir hoffen, sie ist genug gut, dass man alles super hört und es keinen Unterbruch gibt. Hi, wie geht's dir? Schön, bist du da.
Ciao, Nico, danke. Mir geht's tipptopp. Freue mich auf das Interview mit dir.
Perfekt. Du bist in Spanien. So ein bisschen Workation oder Ferien und jetzt einfach schnell ein Interview machen? Oder wie ist so die Situation bei dir?
Genau, nur für dich. Nein, meine Frau kommt von Nordspanien und darum verbringen wir dann meistens, wenn wir können, so ein bisschen Zeit hier, wenn unsere kleine Tochter im Kindergarten Ferien hat.
Ah, aber du bist dort voll auch am Arbeiten jetzt.
Genau, ich nutze es zum Arbeiten, ja.
Super. Aber nicht im Camper?
Nicht im Camper. Wir haben da so eine Wohnung von einer Freundin, von meiner Frau, genau.
Spannend. Genau. Eben, du bist Gründer von MyCamper, wo so Campervermietung von privat zu privat macht. Ich denke, jeder, der ein bisschen Camper ist in der Schweiz, sollte euch kennen. Hoffe ich zumindest. Warum hast du das gegründet? Bist du selber so voll der Camper gewesen und hast das eine coole Idee gefunden oder einfach ein Geschäftsmodell drin gewesen?
Es ist, glaube ich, ein Verschnitt von beiden Welten. Also ich würde mich jetzt nicht als voll der Camper bezeichnen. Ich habe auch nicht so Erinnerungen an Kindheits-Campingferien, wie das viele andere haben, die dann so ein bisschen nostalgische Geschichten anfangen zu erzählen. Ich habe so das Campen erst eigentlich in der Jugend davon kennenlernen, wo ich mit den Freunden so ein bisschen auf Westfrankreich bin, surfen, hat der eine die SV-Büsschen gehabt und es war irgendwie noch eine coole Möglichkeit gewesen, um günstig dort anzukommen, zu übernachten, gerade am Strand. Und dann mit der Zeit haben sich immer wie mehr so Fahrzeuge zugetan. Ich habe mir dann auch mal ein SV-Büsschen zugetan im 2012. Und das ist so ein bisschen die, sage jetzt, die Camper-Story. Und auf der anderen Seite bin ich auch schon im Master, also ich habe Wirtschaftsmaster gemacht und dort schon mit 4 Studis, wir sind so eine Grüppli gesehen, wo wir uns immer wieder zu oben auf ein Bierli getroffen haben und so ein bisschen an Business-Ideen rumgestudiert haben, was wir könnten umsetzen, wenn uns alle irgendwie nicht so in einem grossen Corporate nachher gesehen. Und Aber also wir sind gewisse Ideen auch pitchen. Es hat dann zum Teil für ein paar Monate gelangt, aber es ist dann meistens so ein bisschen aus der Konstellation heraus entstanden, dass zwei länger committed waren, zwei vielleicht weniger. Das ist schwierig geworden, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und im 2014 im Sommer sind wir auf Sardinien gewesen, Freundin und ich dazu mal mit dem VW-Büssli. Und dort ist eigentlich wirklich so ein bisschen die zündende Idee gekommen, wo wir so ein bisschen über Gott und die Welt philosophiert haben, vor VW-Büssli gesessen sind, dass wir eigentlich, dass wir es mega schade finden, dass uns das Büssli so viel rumsteht, obwohl wir es eigentlich viel brauchen und Wochenende und in den Ferien, aber wenn man es hochrechnet aufs Jahr, ist es trotzdem nichts. Also es ist irgendwie vielleicht lächerliche 2, 3 Monate. Und da haben wir gefunden, oder da habe ich vor allem ich gefunden, hey, das ist mega cool, ich bin eh immer ein bisschen auf der Suche nach Business-Ideen gesehen. Das passt irgendwie so ein bisschen, das ist so ein Verschnitt aus allen Welten, die mir gefallen. Komm, ich starte das, da bin ich auch mega euphorisch dann von diesen Ferien heimgekommen, einfach googlen, wo ich daheim war und gesehen habe, es gibt es zum Teil im Ausland, aber es ist alles noch relativ klein. Und das ist dann eigentlich so der Punkt, wo ich gefunden habe, ich probiere es für die Schweiz.
Du hast vorhin gesagt, eben, ihr habt auch immer wieder mal Pitch, also das heisst, ihr habt effektiv auch mal etwas von Umsätzen und Investorengelder schon aufgenommen, dann aber irgendwie ist das wieder zusammengefallen, oder wie muss ich denn das genau verstehen?
Genau, nicht ganz so weit. Also wir haben, also ich habe da FHNW studiert und dort haben wir mit dem Professor haben wir eine Idee weiterverfolgt, sind schon ein bisschen in der Anfangsphase von der Umsetzung, vor allem in Konzeption von der ganzen Thematik und haben es bei so Startup-Wettbewerbs haben es pitcht. Also wir haben noch nie Investorengelder drin gehabt. Genau.
Okay.
Genau.
Jetzt hast du gesehen, dein Büssli ist ja, 3/4 vom Jahr daheim und ist von Anfang an für dich klar gewesen, du möchtest privaten Leuten ermöglichen, ihr Büssli zu vermieten an andere Private? Oder hast du zuerst vielleicht auch gedacht, ja, ich mache jetzt so eine Campervermietung und kaufe mir ganz viele Camper für mich selber ein und tue die dann vermieten?
Nein, das ist nie gesehen. Also es ist das Erste gesehen, dass ich mich ausmieten kann und dass ich anderen die Möglichkeit biete, dass sie es auch können ausmieten können. Es war eigentlich nie so gesehen, dass ich mir eine Flotte möchte aufbauen möchte.
Du hast gesagt, es sind das Vierergrüppli und auch schon probiert, dann ist es nicht immer einfach gewesen. Bist du am Schluss Reihengründer von MyCamper oder hast du dann gleich wieder ein Team von Gründern quasi aufgebaut mit deiner Idee?
Genau, ich bin am Anfang allein gesehen, habe dann gemerkt, hey, das fällt mega viel an mit so einer Firmengründung. Rechtliche Themen, AGB schreiben, Marketingthemen, buchhalterische Themen und so weiter und so fort. Das ist sehr, so ein breites Spektrum, wenn man alles alleine machen will. Und habe dann gemerkt, es macht auch weniger Spaß, alles allein zu machen. Bin Ende 2014 auf die Startup Academy zugegangen in Basel. Das ist so ein Förderverein für Startups. Und hat dort eine Art gesagt, jo, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Teamgespändli. Und sie haben mir dann gesagt, jo, sie haben relativ nahe Beziehungen zu der Uni und zu der Fachhochschule. Und wenn ich möchte, könnte ich eine Art das Profil ihnen mitteilen und sie würden es dort streuen und bei den Studis. Und es wäre eine Art das Praktikum und sie würden auch Credits dafür kriegen, wenn sie so ein Startup-Praktikum würden machen. Und gefunden, ja, das ist eigentlich noch eine coole Idee, komm, ich mache das. Und so bin ich dazu mal auf die Miriam Affalter gekommen, wo meine jetzige Mitgründerin ist. Sie ist eigentlich von Anfang an mit dabei gewesen und in dem Sinne als Praktikantin gestartet und nachher zu der Mitgründerin geworden, genau. Und da gibt es noch den Stefan Lieberherr, er ist auch Mitgründer bei MyCamper. Und er ist ein bisschen später dazugekommen. Ich habe ihn dazu mal auf dem Job kennengelernt. Also er hat dort in der Unternehmensberatung geschafft. Wir sind auf dem gleichen Projekt gesehen. Und er hat mir dazu mal eigentlich dann schon als Externe so ein unser ganzes Google Ads Marketing-Themen hat er für uns gemacht. Und später, wo wir dann eben eine Art den Entscheid getroffen haben, um das Vollzeit zu machen, habe ich ihn dann angefragt und da ist dann eigentlich auch dabei gewesen, zum Einsteigen.
Wie lange ist es gegangen, von so Idee, Konzeptionierung bis nachher der Moment war, zum jetzt machen wir es Vollzeit?
Genau, also wir haben wie so ein bisschen, das sind 2 Phasen gemacht von der Idee, das ist wirklich Sommer 14 gewesen, ich glaube Juli oder August, bis wir live gegangen sind. Miri und ich, das ist April 15 gesehen. Und dann haben wir es aber in dem Sinn so ein bisschen nebenjobbt. Miri hat noch jobbt und Studium nebendran gehabt in dieser Zeit. Und ich einfach einen Job nebendran. Und das so weitergetrieben haben wir bis Ende 17 und Anfangs 18 haben wir dann alle den Job gekündigt und sind Vollzeit eingestiegen. So ein bisschen parallel eigentlich zu unserer ersten Finanzierungsrunde, die wir dann auch gebraucht haben, um den Schritt zu machen.
Ist für dich bei der Gründung von Anfang an klar gewesen, dass es eine Finanzierungsrunde irgendwann mal braucht? Oder ist das dann eher so daraus entstanden, dass du gemerkt hast, jetzt haben wir es jetzt anderthalb Jahre gemacht, wenn wir irgendwie einen nächsten Schritt wollen gehen und das richtig machen wollen, dann braucht es da jetzt? Oder wie ist so der Weg von der finanziellen Seite?
Es ist, glaube ich, schon eher das Zweite. Also mir ist wie so ein bisschen klar gewesen vom Geschäftsmodell, dass es ein gewisses Volumen braucht, dass wir in dem Sinne auch einmal einen Lohn können finanzieren können mit so einer Service-Fee auf eine Buchung. Aber ich habe irgendwie trotzdem am Anfang noch recht Zeit gebraucht, um mich an das, wie soll ich sagen, an den Gedanken daran zu gewöhnen. Also von Leuten Geld aufnehmen, dort in der Verantwortung zu stehen, allenfalls zu scheitern und sehr viel Geld verlieren. Das, mit, sag jetzt noch, mit dem Druck, von dem habe ich am Anfang schon noch recht Respekt gehabt. Und darum haben wir wahrscheinlich auch den Weg gewählt, den wir genommen haben. Also sage jetzt eher risikoarmer, einmal zu starten, zu schauen, eine Art zu testen, zu pivotieren, ob das überhaupt funktioniert in der Schweiz, als gerade von Anfang an fix alles auf eine Karte zu setzen.
Und die erste Finanzierungsrunde, wer hast du angefragt? Das war so ein bisschen Friends and Family noch gewesen, oder hast du denn da direkt externe Partner gesucht?
Ja, nein, es waren eigentlich alles externe gewesen. Ich habe auch bewusst jetzt nicht unbedingt Friends and Family möchte angehen. Ich finde, dort ist es dann vielleicht sogar zum Teil noch schwieriger, wenn man verschiedene Rollen oder Hütchen anhat, neben Familienmitglied, nachher noch irgendein Businesspartner und so weiter. Dort sind wir eigentlich wirklich so klassische Business Angels angegangen. Und dort haben wir eigentlich wie so das Glück gehabt, dass wir vorher noch einen Workshop gemacht haben. Einerseits habe ich mal bei so einem, ich glaube, es ist so ein ICT-Workshop gesehen, wo ich den Jürg Schwarzenbach kennengelernt habe. Er ist dort so Dozent gesehen. Wir sind irgendwie im Kontakt geblieben und er hat mir dazu mal erwähnt, dass er auch als Business Angel unterwegs ist. Und ihn habe ich zum Beispiel wieder angegangen, wo er bei uns investiert hat. Aber eben auf der anderen Seite haben wir die Wingman-Jungs, also wo der Fonds aufgesetzt haben jetzt, haben wir dazu mal einen Workshop mit ihnen gemacht und sie haben mich eigentlich recht stark bei dieser ersten Runde auch unterstützt mit ihrem Netzwerk. Es hat sich dann eigentlich, es ist so ein bisschen wie ein Schneeball gewesen. Am Anfang musst du, glaube ich, die erste Person finden und die hilft dir eine Art nachher wieder zu der nächsten Person und so weiter. Also es ist ein bisschen so auch entstanden.
Also die meisten Leute, die in Startups investieren, kennen andere Leute, die irgendwie genau. auch investieren und so kommt das
eine zum anderen. Genau.
Was haben ihr in dem Moment, nach den anderthalb Jahren live, etwas so für ein Volumen gehabt?
Wo sind wir da gesehen? Nach denen 17. Ich glaube, da sind wir bei ein paar hunderttausend Buchungsvolumen gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Und euer Geschäftsmodell funktioniert jetzt eben, dass ihr einfach ein Fee habt, also ein Prozentsatz. Wie hoch ist die Prozentsatz?
Genau, das ist 20%.
Fix, egal wie hoch, wie lang, wie weit.
Genau, wo wir einfach so eine fixe Fee haben. Und eigentlich von dem leben wir, also wir nicht noch irgendwie gross weitere Einnahmequellen.
Als so Plattform hast du das grosse Problem, dass irgendwie beides brauchst, sowohl Anbieter wie Nachfrager, oder? Weil wenn ich jetzt sage, das klingt jetzt noch cool, ich gehe auf die Webseite und immer wenn ich ein Wohnmobil buchen will, ist alles schon ausgebucht, habe ich eine schlechte Erfahrung und buche nicht mehr oder suche gar nicht mehr damit. Auf der anderen Seite, wenn ich mich ja als Anbieter anmelde und irgendwie mal so das Inserat schalten und so weiter und nachher dann einen Monat lang keine Buchung kommt, dann sage ich auch irgendwann, ja, dann kann ich es wieder löschen. Wie haben wir da Probleme können lösen?
Ja, das ist eine gute Frage. Werden wir auch oft gefragt, so in das Huhn-Eck, wie sagt man, Huhn-Ei-Problem. Am Anfang, also wir haben uns schon trotzdem mehr auf eine Seite fokussiert. Wir haben uns zuerst eine Art auf die Angebotsseite fokussiert, um wirklich Angebot auf der Seite zu schalten, dass wir eine Art der Nachfrage der potenziellen Mieterinnen und Mieter auch etwas können bieten. Ich glaube, so die ersten, ich sage jetzt etwas, so die ersten 20 Fahrzeuge, ich glaube, das sind sowieso so die Early Adopters, wo die finden die Idee cool. Dort ist man noch persönlich mitten im Austausch, auch bis man sie geonboardet hat. Ich glaube, die verliert man dann nicht ganz so schnell, wenn man jetzt vielleicht einmal einen Monat lang keine Buchungsanfrage bekommt oder so. Die sind recht loyal auch, was mega hilft am Anfang zum Erfahrungen sammeln. Und auf der Mieterseite haben wir es zum Teil wirklich so ein bisschen mit PR-Aktionen versucht, auf uns aufmerksam zu machen. Und wir haben dann gemerkt, hey, man kann es gar nicht zum Teil so unterscheiden, die beiden Marktseiten. Also das heißt, PR-Aktionen, wo wir gemeint haben, wir richten uns eher an Mieter und Mieterinnen, haben am Schluss uns auch wieder neue Fahrzeuge besitzt, also neue Camper auf die Plattform gebracht. Darum, ich glaube, am Anfang hat sich das durch das auch ein bisschen ausgeglichen, dass man nicht irgendwie 100 Fahrzeuge auf der Plattform kann und keine Buchungen. Und mit der Zeit ist es eigentlich immer noch so geworden, dass wir eigentlich angebotslimitiert unterwegs sind. Das heißt, hätten wir noch mehr Fahrzeuge auf der Plattform gehabt, hätten wir auch noch schneller können wachsen. Also das ist eigentlich so ein bisschen über die letzten paar Jahre eigentlich der Fall gewesen.
Und da habt ihr euch nie überlegt, so das Wachstum können irgendwie gleich abzuarbeiten, dass ihr euch dann trotzdem parallel noch eine kleine Flotte wie zutünnt und einfach um die Nachfrage überhaupt können stillen.
Genau, ist immer wieder aufgepoppt, die Frage. Hat auch immer wieder zu internen Diskussionen, also Diskussionen, gute Diskussionen geführt. Wir haben uns aber dagegen entschieden, wenn wir auch einfach unsere Art, wir nennen es Asset-Light-Business-Modell, committed haben zu dem und weniger, dass wir jetzt sagen, wir wollen sehr viel Kapital in einen Flottenaufbau investieren, was das halt auch mit sich hat. Also wenn wir irgendwie so ein Fahrzeug kaufen oder leasen, bindet man relativ schnell halt Kapital, wo wir jetzt nicht haben wollen.
Wie viele Fahrzeuge sind jetzt angebotsseitig aufgeschaltet?
Sind wir, glaube ich, gerade noch immer bei 2019 Fahrzeugen auf der Plattform.
Eine ziemlich genaue Zahl, die du im Kopf hast. Vorher hast du eben gesagt, erste Finanzierungsrunde. Ich, in meinem Kopf, also ich habe es auch schon vorher gekannt, aber ich war dann bei der Höhle der Löwen gewesen und dort auch einen Deal können abschliessen. Ist das die zweite Finanzierungsrunde? Und was hat da, abgesehen von der Finanzierungsrunde, also abgesehen vom Geld, was bringt euch das oder hat euch da gebracht, dass ihr dort so präsent doch ja, medial gezeigt worden seid?
Genau, also das ist richtig, das war unsere zweite Runde gewesen. Das war ein Jahr drauf gewesen, im 19, wo wir bei den Leuten sind. Ist eine coole Erfahrung gewesen. Also für uns, es ist ein Backup gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Wir sind dort sowieso in einer Finanzierungsrunde gewesen, sind dort im Gespräch mit einem Corporate gewesen, eigentlich sehr fast im Abschluss. Am Schluss hat es dann aber leider nicht geklappt. Und ja, es ist von dem eigentlich gut gewesen. Es sind wir dort dabei gewesen, im Wissen. Wir sind allenfalls auf das Kapital auch angewiesen. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach mitgemacht haben und wenn jetzt Corporate investiert haben, dass wir nichts mehr gemacht hätten, hätte allenfalls die Leute auch dort könnten mit investieren. Aber es ist sicher, eben, falls das nicht zustande kommt, ist es ein gutes Backup gewesen. Und wir haben sicher profitiert, also einerseits medial sehr stark, wie du es erwähnst. Also wir haben dann auch die Monate drauf, haben wir wirklich gerade so zwischen 60 und 100 Fahrzeuge neu auf der Plattform dazu gewonnen, nach der Ausstrahlung. Wir haben zum Teil von ihrem Wissen dürfen profitieren, von ihrem Netzwerk, dass wir mit Leuten verbunden werden oder auch in der darauffolgenden Finanzierungsrunde. Einerseits natürlich, dass sie auch wieder Kapital schießen, aber andererseits in ihrem Netzwerk, dass sie uns connecten, dass zum Beispiel der Roland Brack uns auf seiner Plattform Publicity angeboten hat. Und so weiter. Also, wir haben da recht viel Support von Ihnen bekommen.
Und wie Ist die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Roland Brack, oder man sieht ja den immer bei die Höhle der Löwen und der hat ja x Startups schon investiert. Ist er da persönlich wirklich involviert oder hat er dann sein Team, das um einen kümmert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, bisher ist es wirklich so gewesen, dass er sich persönlich darum gekümmert hat. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Leidenschaft von ihm, so die Unternehmertumsgeschichte und junge Startups zu unterstützen. Jetzt merkt man, er professionalisiert das Ganze. Also im letzten Jahr ist das angelaufen, wo er auch ein Team aufbaut, wo man in dem Sinne nachher mit so einem Investmentmanager Kontakt hat in erster Linie. Aber es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man ihn mal bräuchte, auch komplett weg ist. Also er bietet es immer noch an, wenn man auch mal ein Gespräch mit ihm möchte oder irgendwie den persönlichen Kontakt sucht. Aber in erster Linie hat man es jetzt mehr mit dem Team, ja, als man das noch vorher hatte.
Und wo jetzt das Investment zustande gekommen ist, wie viele Stunden, eben, man sagt immer, man braucht vielleicht Smart Money, also nicht einfach nur das Geld, sondern eben auch von dieser Erfahrung und dem profitieren. Jetzt, wie viel Zeit, was hat er da vielleicht wirklich in das investiert? Also wie viel profitierst du wirklich von dem Know-how? Kannst du das irgendwie, ich habe keine Ahnung, eine Anzahl Stunden nennen? Oder was würdest du sagen, weißt du, wie viel Anteil hat das dran? Jetzt im Vergleich, wenn halt einfach irgendwie ja, jemand anonym das investiert hätte, der gar nichts damit zu tun hat. Weißt du, was macht das aus?
Genau, also ich glaube, das ist noch schwierig zu sagen, eine Stunde. Also wir haben sicher jedes Quartal, wo ich einen Austausch mit dem hatte, also jetzt auch zukünftig einfach eben mit seinem Team, das ist irgendwie etwa so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Dann haben wir aber oft auch ad hoc Telefongespräche schon gehabt, wenn es irgendwie von seiner Seite oder von meiner Seite Inputs gegeben hat oder Ideen zum Austauschen. Das ist jetzt, ich weiß auch nicht, hat jetzt gesagt, vielleicht irgendwie auch etwa so einmal im Quartal gesehen. Und sonst ist dann wahrscheinlich mehr so ein bisschen mit seinem Team gesehen. Also eben zum Beispiel das Thema, dass wir auf seiner Plattform dürfen, präsent sein. Das sind dann natürlich viele Stunden, die wir mit seinem Team investiert haben oder auch andere Aktionen, die wir mit Prag.ch dürfen machen, da haben wir zum Teil schon sehr viel Zeit investiert, also beidseitig sehr viel und mehr. Ich glaube, dort also ist es wirklich nicht zu unterschätzen, was er uns schon als Mehrwerte können bringen. Und mit gewissen anderen sind wir jetzt vielleicht ein bisschen weniger im Austausch, also es ist auch mit gleich verteilt bei allen.
Und so die Prag.ch-Aktionen, die sind dann völlig kostenlos, das ist einfach in dem Deal drin, also die macht er einfach, um zu unterstützen, weil er ja beteiligt ist und quasi aus dem Grund raus.
Die meisten Sachen schon, also es sind wirklich sehr grosszügig von ihm gesehen, in dem Sinn, ja, wenn es euch gut geht, habe ich ja auch etwas davon. Und bei gewissen anderen Sachen, ich sage jetzt vor allem so die Day-Deal-Geschichte, also eine Schnäpple-Plattform, da gibt es natürlich wie so ein bisschen vor, das ist auch ihr Geschäftsmodell, dass sie etwas daran verdienen, da gibt es wie so Konditionen, also wenn man irgendwie ein Gutschein verkauft, kriegen sie XY und mehr den Rest so. Genau.
Mega spannend. Jetzt hast du eben gesagt, du hast schon eine dritte Finanzierungsrunde die auch erwähnt, wo sie ebenfalls wieder zum Teil mit investiert haben. Sind es aktuell jetzt drei gewesen, die wir hatten?
Genau, jetzt haben wir drei gehabt.
Und denkst du, da braucht es noch weiter in Zukunft? Oder sind ihr aktuell so rentabel oder rentabel und könnt selber das Wachstum stemmen? Oder wie sieht so die nächsten Monate und Jahre aus in die Richtung?
Für die Schweiz sollte man eigentlich nicht mehr zusätzliches Kapital brauchen. Da sind wir jetzt auch das Jahr sehr stark, haben wir den Fokus auf Break-Even, dass wir das Jahr das schaffen. Da sind wir eigentlich auch zuversichtlich. Fürs Ausland, dort brauchen wir noch zusätzliches Kapital. Und darum werden wir auch auf den Spätsommer, Herbst, werden wir sicher noch mal rausgehen mit einer weiteren Finanzierungsrunde.
Und wenn du das Ausland ansprichst, in welche Märkte expandiert ihr da und warum? Längt einfach die Schweiz nicht insgesamt als Markt oder warum habt ihr das Ausland noch gesucht?
Genau, es ist durch das wir halt ein skalierbares Geschäftsmodell einerseits haben, das ist, glaube ich, ein Vorteil, aber andererseits sind wir auch ein bisschen zu dem Volumen halt verdammt, weil auf kleinem Level das einfach nicht funktioniert. haben wir uns dann auch gesagt, dass wir uns nicht künstlich limitieren wollen, nur auf die Schweiz. Also, dass wir finden, hey, es funktioniert auch im Ausland, warum nicht auch den Schritt ins Ausland zu machen? Wir haben dann vor, wenn ich das gesehen, 2020 haben wir selber in Schweden, sind wir gestartet mit zwei Mitarbeitern vor Ort in Stockholm. Es hat dann gewisse Faktoren gegeben, warum das, sag jetzt mal, so semi-erfolgreich gewesen ist. Und wir haben dann Anfangs 2021 haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir uns zusammenschließen mit einem lokalen Player dort, also mit der lokalen Camper-Sharing-Plattform, dass wir unsere Fahrzeuge bei ihnen einbringen und noch gewisses Kapital einschießen und dann bei ihnen Aktionär werden. Also, und haben jetzt eine Art Call-Option, dass wir sie nächstes Jahr können übernehmen. Zu 100% und sie dann auch integrieren, wenn uns eigentlich zu dem Weg dann entschieden.
Und das heißt, Schweden ist im Moment das einzige Land, wo wir im Ausland noch sind, oder auch schon weitere?
Genau, nein, sie sind jetzt in allen drei skandinavischen Ländern, also Norwegen und Finnland noch dazu, sind sie auch aktiv. Seit Anfangs dem Jahr, letztes Jahr haben sie Norwegen gestartet, Finnland jetzt das Jahr. Und das sind eigentlich so die drei Fokusmärkte, die wir eben auch hatten. Und sie bei ihnen auch auf der Roadmap sind. Und ja, darum hat es am Schluss auch ein guter Match gegeben, dass wir uns zusammenschließen.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Baloise. Bei Baloise findest du jetzt neue Hilfsmittel und Tipps zum Thema Nachhaltigkeit für dein KMU. Du lernst Schritt für Schritt, was ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit für ein KMU bedeutet. Und du bekommst konkrete Tipps, wie du dein Unternehmen kannst nachhaltiger machen kannst. Zum Beispiel, wenn es um die Zufriedenheit von deinen Mitarbeitenden geht. Alle diese Infos und viele weitere Kundenvorteile findest du unter baloise.ch/nachhaltigkeit-kmu. Spannend. Das sind jetzt so, als wären sie eigentlich schon fast grösser mit den drei Ländern aktiv. Aber ihr habt in dem Moment die Option, um sie zu übernehmen. Wie kommt das zustande, dass sie sich da überhaupt committet zu so etwas als Startup und sagen, also, dann könnt ihr uns übernehmen?
Ich glaube, genau, du siehst es richtig, so vom Marktpotenzial sind sie sicher, haben sie es größere als mehr, auch von der Anzahl Fahrzeuge. Ich meine, dort oben, wenn man die drei Länder zusammenzählt, kommen wir auf 700'000 so Freizeitfahrzeuge. Wir sind etwa bei 100'000 in der Schweiz, also Faktor 7. Aber sie sind sag jetzt auch in der Company Lifecycle, sind sie einfach noch ein bisschen früher als wir. Also sie haben erst im 19 gestartet. In Schweden, sie sind in Uppsala daheim und sind von dem her wie noch nicht ganz so weit wie wir, also vom Volumen her, von der Erfahrung und so weiter. Und für sie jetzt dann wirklich stumme auch so ein bisschen Thema, einfach irgendwie Business Angel mit an Bord holen oder eine Art Smart Money. Und sie haben dann gefunden, wenn wir Investor bei ihnen werden, wäre das sinnvoller, wenn wir ihnen eine Art können unterstützen mit gewissen, ja, gewissen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben.
Und das heisst eigentlich, die nächste Finanzierungsrunde geht es darum, dass man die Call-Option kann nutzen und dann wirklich sie zu 100% übernehmen.
Genau, richtig. Also das ist wirklich praktisch das Gesamte, was wir für das Ausland dann brauchen, für die Akquisition von Ihnen. Genau.
Ich bin im Moment, ja, wie vorher schon gesagt, am Campen. Und ich habe die Kindheitserinnerungen als Campen. Meine Eltern sind schon immer gewesen. Und auch das, was man jetzt ganz viel gehört auf den Plätzen, ist, dass es noch vor ein paar Jahren viel weniger los war, dass man heute irgendwie wirklich muss reservieren muss, dass man heute irgendwie den Platz muss buchen und nicht mehr ganz so spontan kann sein, besonders in der Hauptsaison. Oder jetzt ist gerade Ostern gewesen, jetzt über Ostern sind wirklich alle Plätze ausgebucht und kannst fast nicht mehr spontan gehen. Viele sagen auch noch schlimmer wie vor Corona. Also, ihr habt ja da wirklich das Geschäftsmodell irgendwie in einen extrem wachsenden Markt gefühlt, können reingründen damals. Wie habt ihr jetzt die Corona-Zeit überstanden? Würdet ihr sagen, ihr seid Corona-Gewinner? Oder eher ein Corona-Verlierer, weil sich alle Leute gerade ein eigenes Fahrzeug gekauft haben? Oder wie ist so die letzten 2 Jahre für euch gewesen?
Das ist eine gute Frage. Also eben vielleicht noch kurz zurückzukommen. Die dritte Finanzierungsrunde haben wir, das ist wirklich vor Corona, Winter, was ist das gewesen? 2020, also wo es 2020 angefangen hat. Da sind wir eigentlich gerade so in der Abschlussphase gesehen, Februar, schon alles ausgehandelt mit dem, vor allem mit dem Lead-Investor. Und es ist wirklich eigentlich nur noch darum gegangen, Signing, also Verträge unterschreiben. Und dann wirklich ist so in der Lockdown gekommen, die große Unsicherheit, wo ich glaube, es hat uns alle ein bisschen auf den falschen Fuß verwünscht. Wir haben, glaube ich, alle gemeint, es wird wieder so sein wie Vogelgrippe und Co., was früher halt schon geht, was uns nicht so dürfen, im Besten. Und ja, das ist, glaube ich, eine komplett neue Situation für alle gesehen, wo halt dann auch Angst schürt, hey, wie geht das weiter? Wir haben dann recht schnell den Stempel aufgedruckt bekommen, Travel Startup, Travel ist am Boden, es fliegt kein mehr, es geht kein mehr in Ferien, es ist einfach momentan das Thema, ist nicht präsent bei den Leuten, ist verständlich gewesen. Wir haben dann eigentlich relativ schnell so ein bisschen den White Spot gesehen, dass wir gesagt haben, ja, aber wenn Travel, dann mit dem Camper, wenn mit dem Camper bist du so ein bisschen in deiner eigenen Bubble, wieder heim, fahrst du mit deiner eigenen Wohnung umeinander, bist in der Natur draussen, bist lokal, kannst in deinem Land trotzdem noch umreisen. Und wir haben das eigentlich probiert zu pushen, aber wir haben es leider nicht geschafft. Also wir haben in dieser Finanzierungsrunde den Lead Investor verloren, was eben auch sicher ein Grund war, warum wir in Schweden vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren. Mhm. Wir haben dann gerade die Hälfte vom Kapital graced, also was wir eigentlich ursprünglich geplant haben. Aber wir sind froh gewesen, dass wir die Runde wenigstens können closen, weil wir sind wirklich auch auf das Kapital angewiesen waren. Und im ersten Moment sind wir sicher, wie alle im Travel-Bereich Verlierer gewesen. Also wir hatten ein paar hundert Storners gehabt, haben uns dort wirklich auch große Sorgen gemacht, um zu überleben. Was bedeutet das für uns? Auch mit den Outflows, die wir in den Schlag kamen, wenn die Leute auf das bestehen. Und wir haben gefunden, wir möchten grosszügig sein, weil solche die Erinnerungen bleiben dann auch bei den Leuten hängen, als wenn man da kompliziert tut. Und nachher, es ist eben, was ist das eben? Das ist irgendwie so von, sag jetzt so von März bis etwa Ende April wirklich so eine Leidensphase gesehen und dann auf Ende April zu, auch dort auf die Ostern, wir haben sehr schön Wetter in der Schweiz, hat es dann langsam wieder anziehen, was uns dann wirklich so die Hoffnung gibt, hey, es könnte wirklich in die Richtung gehen, wo wir gehofft haben und gedacht haben. Und nachher hat es einen mega Boom gegeben, also wirklich einen regelrechten Boom im Mai, Rekordmonat, Juni, Juli auch sehr stark gesehen. Aber durch das wir halt wichtige Monate wie verloren haben, also Februar, März, April, also dort finden halt sehr viele Campo-Buchungen schon statt. Nicht, dass sie das Reisen schon starten, aber dass sie halt den Campo schon buchen. Haben wir das Jahr nicht mehr ganz auf dem Level können abschließen, wo wir eigentlich ursprünglich vor Corona uns budgetiert haben. Aber es ist trotzdem ein gutes Jahr gewesen. Also wir haben dann versus im Vorjahr haben wir irgendwie trotzdem knapp können verdoppeln oder so. Also schön gewachsen. Und von dem her auch letztes Jahr wieder schön gewachsen. Ich glaube, wir haben am Schluss wirklich einfach mega Glück gehabt in dieser Zeit, weil eben eine Art Mobilitätsbranche hat mega gelitten. Die Reiseindustrie hat mega gelitten. Wir sind irgendwie so ein Verschnitt von beiden Welten. Aber wir haben mega Glück gehabt, glaube ich, mit den Fahrzeugen, mit den Campern.
Ja, ich glaube aktuell, also ich bin persönlich auch an der Campermesse in Bern. Und dort habe ich dann nur mitbekommen, wenn irgendwie ein Verkäufer mit einem so potenziellen Kunden geredet hat und es darum gegangen ist, wenn der jetzt bestellt, wenn das die Auslieferung von diesen Fahrzeugen ist, dann wartest du aktuell irgendwie 2 Jahre. Und ich glaube einfach, darum sind ja wahrscheinlich viele, die vielleicht jetzt gehen wollen, eigentlich wollen kaufen, zuerst mal noch ausweichen auf eine Mietlösung, weil sie noch nicht können oder weil sie noch warten müssen, bis ihr Camper dann kommt. Ich glaube, es ist ein Riesentrend und für mich auch, also ich liebe es und finde es super. Ich war wirklich erstaunt, wie einfach das jetzt gegangen ist über MyCamper. Ich habe jetzt zum ersten Mal damit gebucht.
Okay.
Cool. Wenn jetzt du jetzt zurückschaust, und das sind ja doch jetzt 8 Jahre seit der Idee, was sind so die grössten, ich sage jetzt, die Entscheidungen gewesen, die zum Erfolg geführt haben? Das sind ja häufig, eigentlich, klar ist das alltägliche Machen und Tun, aber am Schluss sind es ja häufig auch so ein paar wenige grössere Entscheidungen, die am Schluss irgendwie über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Hast du dir das mal überlegt?
Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, eine zentrale ist sicher das Thema gewesen, Vollzeit einsteigen. Also dann haben wir auch sehr viel stärker noch können wachsen als vorher, wo wir es Teilzeit gemacht haben und sage jetzt immer hobbymässig nebendran. Sicher ein wesentlicher Aspekt war, um dort das Commitment und den Entscheid zu treffen. Ich glaube auch wirklich so ein bisschen aufs Thema dann Wachstum zu setzen. Wir sind, glaube ich, hier von der Mentalität her und vom Gründerteam eher noch so ein bisschen schweizerisch unterwegs, vorsichtiger, nicht so ein bisschen das klassische amerikanische Setup, volles Wachstum und irgendwann in der Zukunft soll es dann mal vielleicht profitabel werden, sondern man eigentlich relativ schnell versucht, auf den eigenen Beinen zu stehen. Ich glaube, das ist eigentlich für uns auch gut gewesen, vor allem in so Phasen wie jetzt Corona, wo wir sehen, was andere Konkurrenten im Ausland zum Teil viel stärker getroffen hat, wo halt, weiß auch nicht, der Burnrate von ein paar hunderttausend Franken im Monat haben und ein riesen Apparat aufgebaut haben. Und wenn dort halt mal ein paar Monate nicht läuft, dann ist das für die halt sehr viel schwieriger als jetzt für uns, wo wir relativ schlank aufgestellt sind. Und ich glaube, also der Auslandentscheid ist sehr wertvoll für uns gewesen, dass wir das wirklich gemacht haben. Weil das ist auch ein großer Entscheid für uns gewesen, machen wir es, machen wir nicht, welches Land und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt rückblickend sehr gut gewesen und auch eine gewisse Fehler eingestehen. Also eben, dass wir es jetzt vielleicht nicht so erfolgreich selber dazu mal aufgebaut haben, aber dass wir es dann nicht irgendwie komplett aufgegeben haben oder irgendwie weitergekürzelt haben, sondern dass wir dann eigentlich so in den Schritt mit Hauskatz zusammen gewagt haben.
Okay. Spannend. Du hast am Anfang noch gesagt, du hast dich sehr schwer da zu Beginn irgendwie externe Investoren reinzuholen, wegen Druck und es ist dann anderthalb Jahre gegangen gut und jetzt aktuell redest du schon von der vierten Finanzierungsrunde. Das klingt dann so, als würde das ja völlig normal werden irgendwann, dass man halt externe Investoren sucht. Was ist dein grösstes Learning aus den bisherigen drei Finanzierungsrunden und wenn jetzt jemand sein Startup hätte und eben sagt, jetzt brauche ich externes Geld, was würdest du denn für Tipps mit auf den Weg geben?
Ich glaube, es sind so die klassischen Tipps, also einerseits den Prozess sehr strukturieren und planen, also dass man vorbereitet ist, weil es ist eigentlich ein sehr strukturierter Prozess, wo man so ein bisschen durchgeht, von Story bauen, was möchte man pitchen, über eben Pitch Deck in dem Sinn kreieren, Investorenlisten erarbeiten, wer möchte man angehen, welche geht man zuerst an, welche geht man vielleicht eher später an, dort vielleicht eher mit Prio C am Anfang starten, solche, wo man vielleicht nicht so überzeugt ist, dass sie werden investieren, wo man in dem Sinne auch so gewisse Learnings kann machen mit denen und Sachen noch ein bisschen an der Story kann anpassen und nachher, wenn solche die kommen, wo man wirklich glaubt, die werden investieren, dass man dort parat ist und so gewisse, eben, vielleicht auch weniger nervös ist, wenn man es jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Und nachher auch, wenn es so ein bisschen um die ganze Verhandlung, Aktionärsbindungsvertrag geht, sicher auch Unterstützung vom Anwalt mega wertvoll. Also dort wird jetzt auch nicht unbedingt, auch wenn es teuer ist und so die Rechtskosten für ein Startup immer relativ hoch gebrochen ist, würde jetzt dort nicht sparen, sondern wirklich einen erfahrenen Startup-Anwalt mitnehmen. Genau, und nachher, eben, ich würde sicher jeden Investor oder potenziellen Investor darauf ansprechen, wer auch in seinem Netzwerk noch kennt, wo allenfalls Interesse könnte haben, weil man von Anfang an eben das Netzwerk noch nicht so hat. Ich glaube, das sind so die Haupt-Learnings, die man kann. Und vor allem so ein das, wie soll ich sagen, ein Plan B auch im Kopf ausmalen. Also was ist, wenn es jetzt nicht so klappt? Also man geht immer so ein bisschen von diesen 3 bis 6 bis zum Teil sogar 9 Monate aus, wo das braucht, bis man das Kapital nachher bekommen hat. Bei uns ist es nicht immer so geradlinig verlaufen, also dass man jetzt irgendwie im Nu in 3 Monaten gerade das Kapital grace hat. Bei uns meistens irgendwie noch so eine, eben, so schlängelnd und am Schluss hat es noch irgendwie ein Hiccup gegeben. Dass man auch einfach mental sich auf das vorbereitet. Es ist eine rechte Achterbahnfahrt. Zum Teil hat man mega hoch, weil man findet, hey, cool, und da nimmt auch noch ein Ticket und da, und es klappt gerade so mega gut. Und dann gibt es zum Teil wieder mega Rückschläge und das auch mit dem, ja, emotional damit können gut umgehen.
Wie viel Zeit von dir jetzt, von deiner Arbeitszeit fließt irgendwie in das, ja, in das Game hin, also in das, drin, dass du Geld findest. Das hat man ja irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich nicht produktive Zeit,
Ja, genau.
aber ist brutal wichtig, oder? Wie viel Zeit brauchst du für das?
Ja, wenn wir wirklich aktiv gerade in einer Runde sind, dann ist sehr viel. Da hätte ich gesagt, irgendwie so je nach Tag 60-80% von der Zeit, also wirklich sehr viel. Aber wenn man nicht gerade aktiv Geld raisen, dann halte ich es relativ passiv. Also natürlich, dann gibt es so die Sachen, die man muss machen und auch die Investoren informieren regelmäßig. Aber dann ist einiges weniger natürlich. Genau.
Kannst du eine Zahl sagen, wie viel das er bis jetzt etwa schon graced hat? Und vielleicht auch so, was aktuell noch dein persönlicher Anteil ist? Oder vielleicht der Anteil vom Gründerteam? Einfach, dass man sich noch ein bisschen vorstellen kann, von was für Zahlen
das kommen. Ja, genau. Wir haben jetzt knapp 2 Millionen graced bis jetzt. Und ja, das Gründerteam, wir haben noch die Mehrheit. Mhm. Also es sind noch über 50%.
Und wie viele Runden hast du im Moment jetzt mit dem aktuellen Plan das Gefühl, braucht es noch? Und was ist so am Schluss, ich sage jetzt das Minimum, das du dann noch willst, an Anteilen?
Ja, genau. Idealszenario wäre jetzt wirklich noch die nächste Runde, um die Integration von Housecar vorzunehmen. Müssen wir schauen, ob es allenfalls auch Six a Bridge, also Brückenfinanzierung, würde noch brauchen für Wachstumskapital in den Nordics nachher on top. Aber aktuell sehen wir jetzt vor allem mal die nächste Runde, wo kommt. Ob es dann wirklich nochmal nachher eine Folgefinanzierung braucht, noch nicht ganz sicher.
Wie viel, wenn jetzt jemand zulässt und sagt, hey, ein cooles Startup, coole Firma, würde ich mir auch mal genauer anschauen, ab wie viel kann man überhaupt mitreden?
Wenn man jetzt investieren möchte.
Ja, genau. Was ist so mindestens Investitionsticket, das man braucht?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, so irgendwie um 50.000 oder so, dass einfach Tickets nicht zu klein werden. Also, dass man am Schluss nicht irgendwie ein paar hundert Leute als Aktionäre drauf haben.
Und sind ihr genau. da bei dem Betrag jetzt in der Schweiz noch im Bereich Business Angels, also Privatleute, die so grosse Tickets investieren? Oder bist du denn da jetzt aktuell wirklich im Bereich von Venture Capital, von Firmen, die professionalisiert sind?
Es ist, man hat letztlich gerade wieder auch ein Interview gelesen von einer Gründerin, wo sie irgendwie so, man nennt es glaube ich irgendwie Death Valley oder Tal der Tränen, ich weiß nicht genau, wo es in der Schweiz gibt. Das ist genauso in dem Bereich für Business Angels eher schon langsam am oberen Ende oder sogar schon ein bisschen zu gross. Aber oft hörst du dann von VCs und anderen professionellen Investoren, hey, der Case ist eigentlich noch ein bisschen zu klein, weil für sie, also eine Due Diligence, ist immer der gleiche Aufwand, ob sie jetzt 500.000 investieren oder 10 Millionen, ist auch verständlich. Und darum präferieren sie halt größere Tickets. Und wir sind jetzt eigentlich, oder das haben wir auch bei der letzten Runde gemerkt, wo wir eigentlich 2 Mio haben wollen racen und am Schluss ist es irgendwie 1,1 geworden. Dass man in diesem Bereich ist recht schwer. Also eben, da ist dann oft so ein bisschen von Business Angel da gesagt, ist ein bisschen viel für ein Ticket. Ich würde eigentlich mein Geld lieber ein bisschen streuen und vielleicht kleinere Tickets machen, auch nachvollziehbar ist. Und auf der anderen Seite, für VCs ist es dann zum Teil eben fast schon ein bisschen zu klein, dass sie dann den Aufwand in Kauf nehmen. Ja. Also es ist zum Teil noch tricky. Family Office, haben wir jetzt neu darüber geredet, die sind zum Teil vielleicht ein bisschen in diesem Bereich inne, aber die dunkel mehr werden auch immer wie grösser, also von den Tickets her. Also die sind zum Teil sehr parallel unterwegs mit den VCs.
Ja, die Ticketgrössen oder allgemein, die Zahlen werden doch einfach da immer grösser aktuell, oder nicht? Meine ich da nur, so als externe?
Ja, doch, es ist, glaube schon zum Teil gehen die Kurven immer nach rechts auf. Also du siehst ja auch mit Gesamtgeldmenge, Kapital, wo graced wird, Anzahl Firmen, die immer gegründet werden, du hast schon recht, nehmen die Zahlen schon immer zu. Ja.
Und wie könntest du jetzt, also eben, du hast gesagt, du bist ein bisschen in dem Tal der Tränen, wo irgendwie gibt, was denkst du, ist da die Lösung jetzt für euch, dass ihr da durchkommt und das gleich findet? Musst du dann am Schluss gleich Tickets eins nochmal ein bisschen reduzieren und erst halt trotzdem mehrere mit kleineren Tickets oder musst vielleicht dann noch grösser denken und eine noch grössere Story präsentieren, dass du am Schluss ein grosses Ticket hast. Also, wie gehst du mit dem um oder was ist euer Plan, um das trotzdem zu schaffen?
Genau, wir haben noch nicht, ich sage jetzt, die ideale Lösung, und jetzt hier gar können präsentieren. Aber ich glaube eben, wie du schon erwartet hast, ich glaube, dort gibt es so ein bisschen Thematik kreativ sein und überlegen, hey, entweder ist man schon im Kontakt, man hat so ein gutes Netzwerk, dass man auch dort durchkommt, oder Bestandsinvestoren, die sagen, hey, ja, ist gut, wir finanzieren euch da durch. Oder sonst eben, es gibt schon Wege. Also es gibt, einerseits kann man sich auch überlegen, ob man jemanden dazu nimmt, der einen unterstützt in diesem Prozess. Also es gibt ja auch Leute, Banken, Firmen, Beratungsfirmen, wo einem in diesem Prozess unterstützen. Dann gibt es einerseits Crowdfunding, wo immer wie einfacher wird von der Umsetzung, beziehungsweise, dass man ja, auch dort kann Geld einsammeln, wenn man es braucht. Haben wir uns auch schon überlegt, ob wir das sollen machen. Und ich glaube, das sind solche Themen. Und Family Office sind sicher auch ein grosses Thema, wo wir noch werden angehen, also für die nächste Runde. Ja.
Und suchen ihr aber da aktuell weiter in der Schweiz, oder suchen ihr jetzt auch vielleicht einmal in Schweden, Finnland, in diesen Märkten, die ihr ja neu angehen wollt? Oder ist das brutal schwierig, weil halt euer gesamtes Netzwerk eigentlich in der Schweiz ist?
Genau, ja. Also es ist definitiv so, dass wir von dort zukünftige Investoren möchten mit an Bord holen, weil wir glauben, dort eben, wenn wir Smart Money können reinholen, wäre das mega sinnvoll, wo uns dort noch können pushen. Ich glaube, dort sind wir, ist, wie du es zu Recht sagst, unser Netzwerk ist vor allem jetzt eher noch auf die Schweiz fokussiert, vielleicht noch ein bisschen Dachraum, Deutschland auch noch gewisse. Aber solche Nordics jetzt weniger, gewisse kennen wir, aber jetzt nicht so gut. Ich glaube, dort sind wir wirklich von unseren Partnern auch noch ein bisschen angewiesen, also auf Unterstützung, Intros von ihnen. Letztendlich haben wir dann das gemeinsame Interesse, dass wir können zusammen dann wachsen.
Spannend. Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast sind entweder Leute, die bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären jetzt noch so wirklich ganz drei konkrete Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding?
Ich würde einfach machen. Also ich glaube, meistens scheitert man ja daran, dass man irgendwie Ideen hat und einem ein bisschen im Kopf rumschwirrt, aber nachher macht man es nicht und dann irgendwann verliert es wieder an Schwung und dann ist man so im Alltagstrott drin, dass man es halt leider nicht gemacht hat. Für mich ist dort eigentlich so der Motivator gewesen, sich zu vorstellen, im Sterbebett habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es wollte, oder habe ich so gelebt, wie das vielleicht von mir erwartet wird, sei es von der Family, sei es von der Gesellschaft. Und dort habe ich mir müssen sagen, hey, mach's unbedingt, verlieren kannst du in der Schweiz wirklich nicht so viel. Wir haben eine gute Absicherung, soziale Absicherung. Probier's. Wenn du scheiterst, auch egal, hast dafür viel gelernt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schade in der Schweiz, immer noch, auch wenn es besser geworden ist. Aber so das Scheitern und das hat halt sehr starken negativen Touch. Aber einfach probieren. Ich glaube, eben, am Schluss bereut man mehr, wenn man es nicht gemacht hat, als wenn man es gemacht hat und am Schluss gescheitert ist. Dann kann man ja auch wieder aufstehen und etwas Neues probieren. Also das ist sicher der grösste Tipp. Durchhaltewillen ist sicher auch mega, ich glaube, gut sieht man nicht im Voraus schon den ganzen Weg, wie denn der in der Realität wird aussehen, weil sonst hat man vielleicht nochmal zwei, drei Fragezeichen mehr, um es wirklich machen. Aber es ergibt sich vieles. Also ich muss sagen, auch bei uns auf dem Weg. Ich habe nicht immer, ich finde das eine coole, wie sagt man, Anekdote, wenn man zum Beispiel durch die USA von Ost nach West möchte fahren in der Nacht mit dem Auto, sieht man immer nur die nächsten 100, 150 Meter vom Lichtkegel. Aber fahr die ab und mach Schritt für Schritt, dann kommst du auch ans Ziel. Also du siehst vielleicht den ganzen Weg noch nie an die Westküste rüber, aber gang Schritt für Schritt und du schaffst es. Und für uns ist das wirklich auch ein bisschen so abgelaufen. Also zum Teil ist es ein bisschen naiv, blauäugig reinzugehen, dann aber sehr offen zu sein, um Neues zu lernen. Und dann ergibt sich Sachen zum Teil. Also vor allem eben also das Finanzierungsrunde-Thema und so weiter.
Absolut. Also genau. Vor allem mal starten und dann nachher durchheben. Das sind so die zwei.
Genau. Tipps.
Also völlig Grundlagen, oder? Ich bin absolut bei dir. Ich bin ja vor gut 10 Monaten das erste Mal Papi geworden. Und ich denke, es ist auch ähnlich wie das. Wenn du weißt irgendwie, jetzt kommen wir dann ein Kind über, dann hat man teilweise im Kopf, wie schaffst du das? Das sind so viele verschiedene Punkte, die du irgendwie musst und wo du musst daran denken und wo irgendwann auf dich zukommen und jeden Tag ist es etwas Neues und jede Woche ist wieder anders. Aber wenn du als Kind hast du gar keine Wahl mehr. Irgendwie. Es ist dann halt einfach da und du musst. Und du schaffst es aber auch. Und es hat ja so viele coole Momente drin. Und ich glaube, beim Startup oder beim eigenen Ding, bei der eigenen Firma ist es einfach genau das Gleiche. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein riesen Berg. Ja, und am Schluss muss man es einfach Schritt für Schritt abarbeiten und funktioniert es. Und ich bin absolut überzeugt, es lohnt sich. Und für das muss man starten und nachher durchhaben.
Genau.
Bin ich voll bei dir. Das Einzige, was ich manchmal nicht denke, man muss sich natürlich am Anfang, wenn man startet, schon auch das Risiko überlegen. Und wenn ich natürlich mit einer Idee starte, wo mich mein gesamtes Privatvermögen, das ich habe, jetzt kostet, muss ich es mir besser überlegen, wie wenn ich jetzt einfach mal anfangen und nur meine Zeit investieren und halt ein bisschen auf Lohn verzichten oder so. Das sicher noch dazu gesagt, aber ich bin voll bei dir. Es lohnt sich aktuell. Du hast vorher gesagt, einer der wichtigsten Punkte und der wichtigsten Entscheidungen war, wo wir Vollzeit reingegangen sind. Mhm. Im Nachhinein würdest du von Anfang an Vollzeit gehen? Oder sagst du, nein, es ist gleich extrem wichtig und richtig, sie haben wir Teilzeit gestartet und nebenbei gestartet?
Ich glaube, es ist einfach, jetzt das zu sagen. Aus der jetzigen Situation, es hätte ja auch allenfalls komplett anders rauskommen können. Ich glaube, jetzt, rückblickend, würde ich es anders machen, würde ich wirklich alles auf die Karte gerade setzen und relativ schnell können wachsen. Ich glaube, dann wären wir auch noch schnell, hätten wir noch schneller den Schritt ins Ausland gewagt. Mhm. Aber eben, in der jetzigen Situation ist das, glaube ich, ganz einfach zu sagen, weil da bin ich an einem anderen Punkt gewesen, all die Erfahrungen noch nicht gehabt, die wir jetzt haben. Und darum glaube ich, wenn ich nochmal am gleichen Punkt wäre und ich hätte all die Erfahrungen nicht, ich würde es nochmal gleich machen, Schritt für Schritt. Das ist ein mega guter Punkt, den du vorher eingeworfen hast. Ich glaube, clever ist, kalkulatorische Risiken einzugehen, also in dem Sinn überschaubare, wo die nicht gerade, wenn es dann mal schief geht, nicht gerade irgendwie in Ruin treiben. Und von dem her, also das ist einmal mein Ansatz, ist es eigentlich gut gewesen, obwohl man vielleicht dann eben mit alles auf eine Karte vielleicht zum Teil noch ein bisschen mehr rausholen könnte.
Perfekt. Michele, hey, merci viel mal für deine Zeit, für das Interview. Mega spannend gewesen, ganz viele tolle Punkte drin gehabt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, oder euch ganz viel Erfolg weiterhin mit MyCamper und mit der Expansion und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal im Live.
Dankeschön vielmal, dass du mich bei dir gehabt hast. Hat mir gefallen, das Interview.
Mir auch, merci viel mal. Mach's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.